Einblick nachgefragt.
Willkommen bei Einblick nachgefragt, dem Podcast mit Interviews und Gesprächen zum Gesundheitswesen vom Gesundheitsmanagement der Berlin Chemie.
TI-Stabilität, EPA und EHDS, was die Gesundheits-IT-Branche jetzt braucht. Fachjournalist und Einblickredakteur Christoph Nitz spricht mit Sascha Radatz, dem neuen Geschäftsführer des Bundesverbandes Gesundheits-IT BVITG, über die drängenden Herausforderungen der digitalen Transformation im Gesundheitswesen. Im Mittelpunkt stehen die Stabilität der Telematikinfrastruktur, die Weiterentwicklung der elektronischen Patientenakte, das kommende Digitalgesetz und die nationale Umsetzung des European Health Data Space EHDS. Außerdem erklärt Radatz, warum die europäische Leitmesse DEMEA ab 2027 in München stattfinden wird.
Sascha Radatz ist seit Januar 2026 Geschäftsführer des Bundesverbands Gesundheits-IT BVITG. Zuvor war er als Bereichsleiter Politik und Kommunikation beim BVITG tätig. Neben und nach seinem Studium der Geschichtswissenschaften sowie der Zukunfts- und Innovationsforschung arbeitete er in unterschiedlichen Funktionen im Deutschen Bundestag. Sascha Radatz ist Jahrgang 1990 und lebt in Berlin.
Der Bundesverband Gesundheits-IT BVITG e.V. vertritt die Interessen der führenden IT-Anbieter im Gesundheitswesen in Deutschland. Die Mitgliedsunternehmen repräsentieren die industrielle Gesundheits-IT-Branche und entwickeln Lösungen für alle Bereiche der Gesundheitsversorgung. Der Verband ist Veranstalter der DEMEA, Europas führender Veranstaltung für digitale Gesundheitsversorgung.
Guten Tag, Herr Radatz. Ich freue mich, dass Sie Zeit für den Einblick-Podcast finden.
Guten Tag, Herr Nitz. Vielen Dank für die Einladung.
Herr Radatz, Sie sind seit kurzem Geschäftsführer des BVITG. Welche Schwerpunkte haben Sie sich für Ihre Tätigkeit gesetzt und wo sehen Sie den größten Handlungsdruck für Ihre Branche?
Wir blicken aktuell mit großer Spannung auf die kommenden Digitalgesetze. Heute ist ja die Digitalisierungsstrategie im BMG verabschiedet worden bzw. veröffentlicht. Und jetzt blicken wir auf das kommende Digitalgesetz und wollen das konstruktiv und proaktiv begleiten. Und dort sind wir auch schon mit unseren Mitgliedsunternehmen zusammen in der Erarbeitung eines proaktiven Papiers. Natürlich soll das auch gleichzeitig den Dialog und die Anschlussfähigkeit des BVITGs erweitern. Und ein weiterer inhaltlicher Punkt wäre auch Richtung TI-Stabilität. Das soll auch im Digitalgesetz mit verortet sein. Dort werden wir eine dazugehörige Arbeitsgruppe gründen, TI-basierte Versorgungsprozesse, wo wir uns insbesondere dem Thema, wie es schon sagt, TI-Stabilität widmen werden. Und wir blicken natürlich auch auf die DEMEA dieses Jahr, die Umsetzung 2026 und dann eben auch im Folgejahr, dem DEMEA 2027, findet ja an einem neuen Standort in München statt. Und von daher, das sind so die Akzente, die wir aktuell haben oder auch setzen.
Auf jeden Fall wird Ihnen da, glaube ich, eine ganze Menge auf dem Schreibtisch liegen. Fangen wir doch mal an mit der Telematikinfrastruktur. Also Sie hatten ja als Punkt gesagt Stabilität und in der Tat in den vergangenen Jahren gab es immer wieder Störungen, Ausfälle. Was sind aus Ihrer Sicht die Notwendigkeiten, damit die Telematikinfrastruktur stabil genug ist, um der immer weiter voranschreitenden Digitalisierung sinnvoll als Rückgrat dienen zu können?
Das ist natürlich eine Fragestellung, die wir eben auch mit der Gründung dieser Arbeitsgruppe beim BVITG begegnen wollen. Das sind natürlich auch die Identifikation von technischen und organisatorischen Maßnahmen zur Beseitigung von TI-Störungen. Da fällt auch sowas mit rein wie Zero-Trust-Ansätze, digitale Identitäten, also Gesundheits-ID zu fördern und auch entsprechende Use-Cases zielführend zu bearbeiten. Die EPA 3.1.3 wird auch mit dem DGMP dort eine, also den digital gestützten Medikationsprozess, eine Rolle spielen und die Volltextsuche zumindest für dieses Jahr und dann noch die Weiterentwicklung. Und wir werden uns auch mit spezifischen Fehlermeldungen befassen. Das ist vielleicht etwas kleinteiliger, aber die Fehlermeldung 500, das ist ein sehr aktuelles Beispiel, wo drunter viele Fehler subsumiert werden und die eben aufzugliedern und dann eben auch konstruktiv in gemeinsamer Erarbeitung auch mit der Gematik und den Herstellern dort in die Lösung zu gehen.
Beim Thema Telematikinfrastruktur ist ja so, dass die Politik oftmals die Richtung vorgibt, aber Unternehmen und auch Sie kritisieren, dass die Spezifikationen durch die Gematik dann erst später und manchmal auch zu spät kommen. Wie ist da Ihr Stand? Was wollen Sie da tun, dass sich das in der Zukunft verbessert?
Also wir stehen als BVETG mit unseren Herstellern immer zur Verfügung, wenn es darum geht, auch frühzeitig in Spezifikationen oder die Erstellung oder eben auch die Abwandlung von Use Cases reinzugehen. Und das wäre auch der richtige Ansatz aus unserer Sicht, mit Blick vielleicht auch noch auf ein europäisches Projekt, den EHDS, also den European Health Data Space, ist dann eben auch nochmal Richtung Harmonisierung der Roadmaps, die es aktuell gibt mit den unterschiedlichen Projekten und Projektsträngen, etwas, was wir unmittelbar für notwendig erachten und eben dort auch einen gemeinsamen Austausch mit den Herstellern zu gehen, beziehungsweise mit dem BVETG, um eben auch Parallelprojekte, die in dieser Roadmap verzeichnet sind, wie VSDM2, POP, Zero Trust, EPA, Impfpass, Mutterpass, FHIR-Bildbefunde, Wechselschnittstelle, Verordnungssoftware. Also das sind ja alles Projekte, die laufen teilweise auch parallel zueinander, und dass das eben einer Harmonisierung bedarf, das ist ganz klar aus unserer Sicht, und von daher stehen wir als konstruktiver Partner da jederzeit zur Verfügung.
Der Hauptbestandteil der Digitalisierung im Gesundheitswesen ist die von Ihnen auch erwähnte EPA. Die ist als Opt-out-Modell gestartet. Es haben relativ wenig Versicherte sich entschieden, dann nicht teilzunehmen. Seit Oktober vergangenen Jahres ist es jetzt Pflicht, dass sie befüllt wird, und im TI-Dashboard kann man sehen, dass die Zugriffszahlen auch der Patientinnen und Patienten steigen. Wie ist so Ihre Sicht auf die Dinge? Ist das auf dem richtigen Weg? Sie hatten ja schon ein paar erweiterte Applikationen erwähnt, die kommen sollen. Wo stehen wir bei der EPA? Sind Sie zufrieden, wie es läuft? Ist sie wirklich in der Versorgung angekommen?
Ich würde sagen, sie ist in der Versorgung angekommen. Es bedarf aber allerdings für die Akzeptanz noch der Weiterentwicklung, und da haben wir aktuell für dieses Jahr zwei unmittelbar wichtige Prozesse, die dort laufen. Das ist der, wie schon erwähnte, digital gestützte Medikationsprozess und die Volltextsuche. Insbesondere was den Medikationsprozess anbelangt, gibt es eine deutliche Verbesserungsmöglichkeit auch noch im Bereich der Arzneimitteltherapiesicherheit. Also dass hier eben die Versorgungsqualität sowohl für Patientinnen und Patienten als auch für die Leistungserbringenden selber gesteigert wird. Dafür braucht es eben ein technisches Grundgerüst, auch um, weil Sie Opt-out und Opt-in am Anfang ja noch thematisiert haben, eben die Medikationspläne sowohl digital wie ausgedruckt zur Verfügung zu stellen, visuell und inhaltlich identisch. Das wird jetzt nochmal eine Herausforderung sein. Da ist auch nochmal Stichwort EMP und BMP, Darstellungsformat im DGMP. Eine Herausforderung, und ansonsten sollte das natürlich sehr anwendungsfreundlich und technisch einfach umsetzbar gestaltet sein. Und da sind wir aktuell in den Prozessen drin, bringen uns ein und sind da eben an der Ausgestaltung der weiteren EPA-Funktionen beteiligt.
Manche Beobachter der Digitalisierung im Gesundheitswesen sagen ja, die Vielzahl, also die hohe Wahlmöglichkeit der Praxen in Sachen Praxisverwaltungssystem oder auch bei Krankenhäusern analog die KISS, diese Vielfalt an Anbietern würde auch für die mitunter schlechte Rollout-Situation verantwortlich sein. Was meinen Sie da als Verband, der die wichtigsten Unternehmen der Industrie vereint, dazu? Ist das eine plausible Kritik?
Also ich würde sagen, dass die Vielzahl der, jetzt bezogen auf die Praxisverwaltungssysteme im Markt, natürlich auch innovationsfördernd wirkt. Also einzelne Projektstränge oder Lösungen auch für Leistungserbringer zur Verfügung zu stellen, ist ja auch immer ein inhärentes Merkmal des freien Marktes, und dadurch sind eben auch Lösungen, können anders angegangen werden. Wenn ich zum Beispiel auch in einzelne Praxisverwaltungshersteller hineinschaue und dort auch die Entwicklungsabteilungen, werden Spezifikationen teilweise vorgegeben und dann im Detail nochmal geguckt, wie kann man in dem einzelnen System dem Leistungserbringer mit verringerten Klickzahlen oder Ähnlichem ermöglichen, dass es eine bessere Handhabung gibt. Und da ist natürlich die freie Auswahl von Praxisverwaltungssystemen schon ein enormer Vorteil, würde ich sagen.
Gut, meine letzte Frage zur EPA. Die Zugriffszahlen insgesamt steigen. Es ist doch schon mal ein Fortschritt, dass überhaupt die Ärzte darüber und die Ärztinnen natürlich darüber sich informieren. Und es verzerrt ja ein Stück weit das Bild, wenn man sagt, ja, die Patientinnen und Patienten greifen gar nicht drauf zu, weil ich als Patient oder auch Sie können ja in Ihre ärztliche Akte, die als Kladde in der Praxis existiert, ja auch nicht Einsicht nehmen. Also inwieweit ist das, sagen wir mal, ein falscher Indikator?
Ich würde sagen, man muss zuerst auf der Seite der Leistungserbringenden dafür sorgen, dass sie die elektronische Patientenakte für sich aus ihrer Perspektive auch sinnvoll befüllen und nutzen können. Dafür sind eben diese EPA-Weiterentwicklungsstränge unmittelbar wichtig. Und dann ergibt sich ja auch der Mehrwert für die Patientinnen und Patienten daraus.
Das Gesamte wird, wie Sie schon sagten, durch die ursprünglich 2 Digitalgesetze, die inzwischen zu einem zusammengeführt sind, und durch die vorgelegte Digitalstrategie des BMG weiter fortentwickelt. Erster Schritt, wie sind die Erfahrungen mit dem Gesundheitsdatennutzungsgesetz und mit dem damaligen Digitalgesetz, dem DGG von Karl Lauterbach? Was sind so Ihre Erkenntnisse? Was hören Sie? Wie fällt die Zwischenbilanz von diesen Gesetzen aus?
Also jetzt mit Blick auf das aktuelle Digitalgesetz, da sind ja, wie schon erwähnt, also TI-Stabilitätsaspekte sind mit drin, Weiterentwicklung der EPA. Also es ist ja im Endeffekt eine Weiterskizzierung der aktuellen, also des GDNGs und des Digitalgesetzes. Und dann spielt natürlich Interoperabilität auch nochmal eine gesonderte Rolle als Aspekt, der auch im Koalitionsvertrag nochmal hinterlegt. Und da blicken wir natürlich auch sehr gespannt hat auf, was sich im Bereich Interoperabilität, also heißt Gesundheitsdatensystem und sektorenübergreifend strukturiert auszutauschen, was sich in diesem Bereich noch entwickelt, abseits von Weiterentwicklung EPA und TI-Stabilität. Datennutzung, sicherlich auch nochmal ein Thema, auch mit Hinblick auf den EHDS, spannendes Thema, auch Harmonisierung nationale und europäische Ebene, etwas, wo wir dann auch nochmal genauer auf das Digitalgesetz mit aufschauen.
Sie haben angesprochen den europäischen Raum und dort ist der European Health Data Space beschlossen. Wie wird da die Herausforderung für die deutsche Gesundheits-IT-Industrie sein? Ist das eher eine Chance oder sehen Sie da eine Hürde?
Also wir begrüßen den EHDS absolut, weil das eben für die grenzüberschreitende Versorgung ein enorm relevanter Punkt ist. Und wir haben uns auch aus deutscher Perspektive mit mehr als 2/3 der Kommentierungen eingebracht, was natürlich auch sichtbar die Proaktivität aus dem deutschen Raum nochmal unterstreicht, dass wir diese verantwortungsvolle Position wahrnehmen. Und jetzt geht es uns als BVETG eigentlich um insgesamt 3 Dinge, die wir jetzt hauptsächlich berücksichtigen wollen. Das ist die schnellstmögliche Festlegung von nationalen Verantwortlichkeiten. Das heißt, dass die Bundesregierung eindeutig definiert die Zuständigkeiten. Daraus ergeben sich dann eben die Vertretung der deutschen Perspektiven auf europäischer Ebene. Dann, dass wir eine verlässliche Umsetzungsstrategie bekommen und dass die zuständigen Institutionen auch ausreichend Ressourcen zur Verfügung bekommen, Befugnisse und eben auch die praxisorientierte Expertise zur Verfügung gestellt werden kann. Das ist ja immer etwas, was auch eine relevante Rolle spielt, dass man auch ausreichend Personalressourcen in den Institutionen hat. Ansonsten auch nochmal anschließend vielleicht an den vorherigen Punkt, gemeinsame Planung und realistische Einschätzung, also eben auch für die weitere Ausarbeitung des EHDS, eben auch immer wieder die Unternehmen mit einzubeziehen, beziehungsweise die relevanten Verbände, um die Potenziale zu heben und eben auch diese Abstimmung Richtung Roadmap, auch die Harmonisierung. Ich hatte einige Projekte, die da parallel laufen, schon genannt, dass es eben da wichtig ist, einfach für realistische Zeitpläne zu sorgen und klar definierte Umsetzung und Übergangsfristen. Und letzter Punkt ist die sichere Finanzierung sicherzustellen. Also mit dem EHDS kommen ja enorme Anforderungen auch auf die jeweiligen Hersteller zu und dass man da dort eben auch für die Spezifikationsarbeitung, die Bereitstellung für Tests und Referenzumgebung, Programmierung der entsprechenden Spezifikationsanforderungen oder Schnittstellen oder auch die Workflows bei den Leistungserbringern, dass die berücksichtigt werden, eben die notwendigen finanziellen Ressourcen zur Verfügung stellt. Und das sind so die 3 Hauptmerkmale, wie wir aktuell auf den EHDS blicken. Enorm wichtig, aber jetzt dann eben auch die Zeit, konstruktiv dann nach vorne zu blicken für die nationale Umsetzung.
Bei der nationalen Umsetzung hat man ja oft das Phänomen, dass eine europäische Regelung in 26 anderen europäischen Mitgliedstaaten, sagen wir mal, durchaus liberaler gehandhabt wird als bei uns. Speziell wenn es um Datenschutz geht, kommt bei uns ja noch der Föderalismus mit 16 Länderdatenschutzbeauftragten hinzu. Wo sehen Sie hier Probleme oder meinen Sie, dass bei der Umsetzung ausnahmsweise mal der deutsche Eifer, das Ganze nochmal etwas härter zu regulieren als auf europäischer Ebene, dass das diesmal vielleicht ausbleibt?
Also wir hatten, um vielleicht einen einzigen Punkt nochmal in dem Zusammenhang hervorzuheben, in einem aktuellen Positionspapier des BVITGs auch nochmal die Einführung eines öffentlich zugänglichen EU-Portals zur Readiness gefordert, das Entwicklungsstände, Herausforderungen, länderspezifische Besonderheiten, das greift ja den Punkt nochmal auf, und die technischen Komponenten, die dafür notwendig sind, transparent darstellt. Und das ist, glaube ich, ein elementar wichtiger Punkt. Und dann eben auch wieder anknüpfend, die Ressourcen eben zur Verfügung zu stellen, dass man als Institution eben auch Ansprechpartner hat oder wir als Herstellerinstitution als Ansprechpartner haben, wo wir eben genau diese Punkte auch noch adressieren können.
Kommen wir zum großen Ganzen. Die Finanzsituation in der GKV ist ja entscheidend für die gesamte Gesundheitsbranche. Und von Jahr zu Jahr wird Geld gesucht. Fürs nächste Jahr ist eine zweistellige Milliardensumme im Raum stehend. Inwieweit sehen Sie die Gefahr, dass Digitalisierungsprojekte dadurch im Gesundheitswesen unter Finanzierungsvorbehalt gestellt oder sogar komplett verschoben werden?
Ja, die angespannte Finanzlage der GKV wirkt sich mittelbar auch auf unsere Branche aus. Hauptsächlich auch, weil gesundheitspolitische Prioritätensetzung kurzfristig stärker auf die Kostendämpfung reagieren müssen. Also das heißt ja auch Richtung Strukturmodernisierung. TI-Stabilität ist ja da ein Punkt. Und für die Unternehmen bedeutet das hauptsächlich zwei Dinge. Einmal, dass es durchaus zu Investitionszurückhaltung kommen kann und längere Entscheidungsprozesse auf der politischen Ebene, dadurch, dass alle Projekte, die mit Finanzierungsfragen zusammenhängen, eben länger diskutiert werden und die Investitionszurückhaltung in dem Sinne halt als eine Resonanz oder ein Ergebnis da draus und dass eben die Planungssicherheit auch nicht gegeben ist, wenn jetzt die regulatorischen Rahmenbedingungen oder die Erstattungsmechanismen im Hintergrund finanzielle Engpässe kurzfristig mit sich bringen, dann müssten die Hersteller in der Branche auch in den finanziellen Vorlauf praktisch gehen und das ohne die konkrete Sicherheit zu haben, ob dann eben dieser Risikofaktor minimiert werden kann.
Ja, vielen Dank dazu. Der BVITG veranstaltet die DEMEA und das schon seit langer Zeit. Früher hieß es ja CONHIT. Nun wurden manche überrascht, als die Meldung kam, dass die DEMEA in diesem Jahr zum letzten Mal in Berlin sein wird und ab 2027 in München. Ja, sagen Sie mal kurz so die Punkte, was hat Sie dazu bewogen, den Standort zu wechseln und was versprechen Sie sich von München?
Also mit dem internationalen Blick auf Deutschland würde ich sagen, wenn ich mit anderen Menschen in anderen Ländern spreche, assoziieren sie mit Deutschland meistens Bayern und im Umkehrschluss München. Also die Assoziationskette ist zumindest einmal gegeben und München als oder Bayern als Bundesland und München speziell als Stadt bietet internationale Anschlussfähigkeit. Das zeigt sich auch unter anderem in logistischen Wegen, heißt unter anderem das Drehkreuz für Flüge in die ganze Welt. Und wir haben auch einen enormen politischen Rückhalt aus dem Bundesland, was Digitalisierung auch im Gesundheitswesen anbelangt. Es gibt jetzt aktuell die Drei-Löwen-Allianz aus Hessen, Baden-Württemberg und Bayern, wo eben KI, Datennutzung und Digitalisierung auch nochmal als relevante Punkte hervorgebracht wurden. Und das gibt uns natürlich auch den notwendigen politischen Rückhalt. Um auf die Messe in München zurückzukommen, die hat uns überzeugt aufgrund des modernen Messe- und Kongresskonzeptes, was sie haben, die Infrastruktur vor Ort und vor allen Dingen den Platz für Wachstum. Das heißt einerseits für Aussteller selbst und ihre Flächen, aber eben auch für konzeptionelle Erweiterungen, was unser thematisches Spektrum anbelangt, was wir auf der Messe haben.
Wettbewerb belebtes Geschäft, könnte man sagen. Die Messe Berlin ist ein bisschen traurig, dass sie quasi so eine schöne Messe nicht mehr veranstalten darf und hat sich mit dem Bitkom, dem Branchenverband, zusammengetan und eine, sagen wir mal, doch zumindest ähnlich klingende Messe für nächstes Jahr aus der Taufe gehoben. Inwieweit ist hier Wettbewerb wirklich gut und welche Gefahren sehen Sie und was glauben Sie, was wird da am Ende rauskommen?
Die DEMEA wird 2027 in München stattfinden und damit zieht die europäische Leitmesse weiter in eine andere Stadt. Und ich gehe felsenfest davon aus, dass die DEMEA auch weiterhin das Original und die europäische Leitmesse bleibt.
Ja, vielen Dank. Noch einen letzten Satz vielleicht. Dieses Jahr in Berlin, was sind Ihre Highlights? Worauf freuen Sie sich bei der DEMEA hier letztmals in den Messehallen?
Also wir haben natürlich ein sehr umfangreiches Programm. Fokussierte Themen sind KI, Interoperabilität, EHDS, Gesundheitskompetenzen, digitale Infrastruktur, also alle die Themenbereiche, die wir im Vorfeld des Gesprächs schon miteinander thematisiert hatten. Wir werden Nina Warken als Schirmherrin haben. Am 21.04. wird sie die DEMEA eröffnen. Wir haben ansonsten auch andere oder weitere politische Präsenz dort. Die bayerische Staatsministerin Judith Gerlach, Frau Professor Dr. Christina Sinemus oder Dr. Andreas Philippi plus weitere bundespolitische Vertretungen. Philipp Westermeier wird vor Ort sein, ja auch ein bekanntes Gesicht der OMR, Professor Dr. Specht-Riemenschneider. Also wir haben viele prominente Gäste. Wir werden wieder mit zwei großen Stages vor Ort sein, mit knapp 430 Sitzplätzen. Und daher blicken wir sehr positiv auch auf dieses Jahr und die diesjährige DEMEA.
Herr Radatz, wenn wir uns in 2 Jahren erneut sprechen, was haben Sie sich vorgenommen? Was würden Sie gerne in 2 Jahren positiv als abgehakt in Ihrer längerfristigen To-Do-Liste benennen?
Da sind wir praktisch wieder am Anfang unseres Gesprächs. Das ist natürlich die TI-Stabilität herzustellen auf der einen Seite, dass wir eben Impulse setzen können auch für mehr TI-Stabilität, dass die EPA an sich mehr Nutzen noch stiftet aus Sicht der Leistungserbringenden und Patienten und dass wir mit einer DEMEA 2028 wäre es ja dann an der Stelle weiterhin Wachstum verzeichnen und eine Weiterentwicklung auch des Messeprogramms hinter uns haben.
Herr Radatz, vielen Dank und viel Erfolg und alles Gute Ihnen.
Vielen Dank.
Wir hoffen, dass Ihnen diese Ausgabe von Einblick nachgefragt gefallen hat. Bitte schicken Sie uns gerne Anregungen und Fragen an gesundheitsmanagement@berlin-chemie.de. Sie finden unsere Kontaktdaten auch in den Shownotes.
Wir empfehlen Ihnen für den schnellen Überblick der Trends im Gesundheitswesen unseren Einblick-Nachrichten-Podcast sowie die vertiefenden Gespräche der Einblick-Nachgefragt-Podcasts. Alles im Netz unter gesundheitsmanagement.berlin-chemie.de/Einblick.